Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind mittlerweile schon bei der 89. Folge angekommen und mit dabei sind wie immer Anne und Daniel.
Hallo.
Hi.
Ja, heute haben wir beschlossen, dass wir mit den schlechten Nachrichten anfangen und dann später schön gediegen zu den Spielen übergehen und unsere Highlights des letzten Spieltages oder den letzten zwei Spieltagen ein bisschen genauer besprechen. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wenn ihr gute Follower von uns seid, Columbus Crew hat ein neues Logo und einen neuen Namen. Sie werden für immer die Crew sein, aber das Crew steht nicht mehr im Logo. Ja, wer von euch beiden möchte das neue Logo beschreiben, was grausam ist? Was wirklich grausam ist?
Daniel will.
Dann. Anne will. Hey, so ich. Was? Wir haben so hochbegabte Gäste heute dabei? Krass. Okay, los, Anne.
Daniel will.
Ich kann's auch. Ich kann's auch machen. Also, wie soll man das Logo beschreiben? Es sieht so danach aus, als wolle man das Team um jeden Preis sowohl sportlich als auch marketingtechnisch schlecht dastehen lassen. Muss ich einfach so sagen. Ich meine, ich kann keinen, dem das Logo gefällt. Ich verstehe auch nicht, warum man das schon wieder ändert. Zumal man sich mit dem alten Logo mittlerweile gut abgefunden hat. Jetzt schon wieder ein neues Logo. Ja, wie kann man das beschreiben? Es ist ein... Ja, lass es eine Art Rechteck sein, wo ein C drinnen steht und unten drunter steht SC. Oben Columbus, oben drüber sind die zwei Sterne für die zwei Siege des MLS Cups. Besonders ist es nicht, im Gegenteil, es sieht um einiges hässlicher aus als das vorherige. Das erste Logo kennen wir noch alle, wo die drei Menschen drauf waren. War, glaube ich, soweit ich weiß, drei. Mhm. Es war eigentlich mit das beste Logo für Columbus. Aber dass man da jetzt wirklich in Richtung einfährt, um dieses Franchise, ich sag jetzt mal, kaputt zu machen, ist traurig, weil wir können uns alle an die Save the Crew Story erinnern, die 2018 und 2019 stattgefunden hat. Damals haben wir ja wirklich zusammengehalten. Und jetzt den Fans, ich sag's wie es ist, ein Messer in den Rücken zu rammen, ist traurig. Weil so geht man nicht mit Menschen um oder mit Fans um, die da ein Franchise seit über 20 Jahren eigentlich tragen.
Da kann ich tatsächlich nur zustimmen. Ich find's echt ganz schön tragisch, wie Save the Crew nach so kurzer Zeit im Prinzip so zerstört wurde schon wieder. Und jetzt heißt es gerade aktuell Save the Crew Again. Und das ist halt echt schwierig. Also ich glaube, wenn ich Fan von dem Team wäre, dann würde mir das mittlerweile schon wirklich schwer fallen, da noch Fan bleiben zu können. Einfach weil da so viele Sachen passieren, die man so schwer nachvollziehen kann und die so wehtun eigentlich auch. Erst wird das Logo geändert, in einem Logo, was so schwer zu verstehen ist, also was so kultig war, und jetzt in ein Logo, das davor sozusagen jetzt, was dann schon irgendwie ziemlich, naja, langweilig war, könnte man schon fast sagen, und jetzt nochmal die Stufe weiter ist ja, da braucht man gar nicht drüber reden. Aber dann natürlich auch die Geschichte mit Austin, dass man dann nach Austin gehen wollte, daraufhin gab es ja Save the Crew und jetzt wieder das. Die Nordecke, das ist der Bereich, wo die Fans sich sammeln. Die hat schon erklärt, dass sie das Team nicht weiter unterstützen wird und sind da gerade schon natürlich wieder schwer am Protestieren. Deswegen ja auch Save the Crew Again. Das ist also man kann den Fans eigentlich nur ganz viel Kraft wünschen und dass es da eine Ablösung gibt, weil das ist einfach schon sehr, sehr, ja, es schmerzt, muss man sagen.
Ich habe auch so das Gefühl, dass auch vor allem durch diese Chicago-Logo-Änderungssache, die Fans sehr gute Chancen haben, da solche Sachen rückgängig zu machen. Chicago wird ja das Logo auch ändern, glaube nächstes Jahr oder so, war ja was geplant, soweit ich weiß. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die bei Columbus eventuell auch zurückrudern werden, wenn vor allem eben diese Supporter-Gruppen einfach hartnäckig bleiben und diese Spiele boykottieren. Ich glaube nicht, dass das ein Columbus, also die Vereinsführung, dass die das irgendwie einfach so hinnehmen und sagen, ja gut, das haben wir halt keine Fans. Also könnte mir das echt gut vorstellen, dass sie es zurücknehmen. Es ist auch sehr gewöhnungsbedürftig, sage ich mal, aber gut.
Vor allem muss man aber auch dazu sagen, dass es diese Vereinsführung nur deshalb quasi gibt und auch noch dort vor Ort in Columbus gibt, weil die Fans damals bei Save the Crew so sehr für dieses Team gekämpft haben, dass es dort vor Ort bleibt. Und jetzt wirkt dieses Team oder diese Vereinsführung, das ist ja kein Verein im deutschen Vereinsrecht, wirkt sich so sehr gegen die Fans aus, dass es halt, das ist komplett unverständlich, was da gemacht wird.
Dolchstoßlegende Reloaded. Ja. Also da braucht man echt nicht drüber klären. Wenn ihr jetzt euch gerade das Logo ein bisschen schlecht vorstellen kann, googelt es einfach oder schaut auf unseren Seiten vorbei, da haben wir es auch gepostet. Es ist echt, also ich persönlich würde sagen, an sich ist das ein cooles Logo, aber es passt nicht zu einem Fußballverein. Zu irgendwas anderes, was weiß ich, irgendein Firmenlogo oder vielleicht in einer anderen Sportart würde das ganz gut reinpassen. Aber halt einfach nicht zu einem Fußballverein. Also da ist es sehr unpassend. Aber naja, das will man machen. Also ich bin mir sicher, dass das wahrscheinlich zurückgenommen wird, meiner Meinung. Aber da muss man jetzt mal schauen. Sonst habt ihr noch was zum Logo?
Nein, aber ich denke nicht, dass sie das zurücknehmen, weil die ja schon damals nicht eingelenkt haben, als sie es erstmal geändert haben. Und wie gesagt, ob sie zwei Minuten bleiben, ich denke ja. Den Fans wird es zwar nicht schmecken, aber auch die Fans werden irgendwann zurück ins Stadion gehen. Es ist halt einfach so bei Fußballfans. Die waren ja nicht im Stadion und jetzt auf einmal wieder zu sagen, nee, wir unterstützen es nicht beim Logo. Vielleicht so die ersten paar Wochen, aber dann werden die wieder einlenken.
Ja, mal schauen. Mal gucken. Wobei das alte Logo ja, oder ich nenne es gern das mittlere Logo, auch nicht so geil war. Aber
ja, wenn sie zum ersten Logo gehen?
Das wäre natürlich Luxus, wenn sie dorthin zurückgehen würden. Dann, wenn wir schon bei Columbus sind, bleiben wir mal gleich kurz dort, denn die Generalprobe mit dem neuen Logo gegen Toronto ist auch misslungen. Da hat es nämlich ein 2-0 für Toronto gehagelt. Das heißt, neues Logo feiert keinen guten Einstand und Toronto, die ja mittlerweile auch einen sehr interessanten Kader haben, die jetzt nach Soltero eben auch einen Dominic Dwyer verpflichtet haben, der ja als Free Agent unterwegs war, nachdem er bei Orlando keinen neuen Vertrag bekommen hat. Und auch das ist ein er ist 30, aber er ist 30, aber er fühlt sich halt schon viel älter an, weil er so viele Spiele auf dem Buckel hat. Und da hat sich Toronto meiner Meinung nach einen sehr starken Stürmer geangelt, mit viel Erfahrung. Man hat vielleicht neben Akinola und Altidore jetzt mit Dwyer ein Überangebot, denn Amas spielt halt bei Toronto oft mit Einzelsturm, also keine Doppelspitze, deswegen, das wird interessant, wie man die drei Stürmer gut Spielzeit verschreiben kann. Aber auch ein Twitter-User, der Toronto-Fan ist, hat mir geschrieben, dass Akinola eben nicht mehr so lang Vertrag hat und bis jetzt gab es auch, also nur noch bis Dezember eben, Ende des Jahres oder der Saison und da gab es bis jetzt noch keine Anzeichen irgendwie auf Verlängerung und Interessen aus Europa gibt es auch einige, also da zeichnet sich vielleicht auch ein bisschen was auf Abschied an, was schmerzhaft wäre, wenn er vor allem dann ablösefrei gehen würde, weil er schon ein großes Talent ist. Also darf man auch gespannt sein, was sich dort noch bewegt. Habt ihr zufällig das Spiel an sich gesehen?
Nein.
Nee, ja, da muss ich leider auch passen. Aber die Tore schossen Bradley und Altidore und ja. Sonst sehe ich jetzt gerade nichts, dass da noch was Besonderes passiert ist. Dann, Anne, Was für ein Spiel hast denn du auf dem Herzen?
Ich habe erst noch was anderes. Ich habe von Chicago eine positive Nachricht. Kommt ja auch nicht so oft vor, deswegen will ich es mal sagen. Ich weiß gar nicht mehr, ob sich da jemand noch dran erinnert, aber in einer der früheren Folgen hatte ich mal berichtet, dass Chicago ihren Sector Latino als Supporters Club rausgenommen hatten. Einfach weil sie deren Verhalten nicht gut fanden und was weiß ich nicht alles. Und ich glaube, heute kam die Meldung, gestern war es, kam dann die Meldung, sie reinstallieren sozusagen den Sector Latino wieder als Supporters Club. Das ist einer der wichtigsten für Chicago gewesen, muss man auch dazu sagen, die durchaus sehr lustig immer drauf sind und auch sehr unterhaltsam. Und das ist, finde ich, mal wieder eine sehr, sehr gute Entscheidung vom Front Office gegenüber den Fans, wo es ja auch zuletzt immer wieder mal Spannungen gab. Also da kann man also ein bisschen positiv in die Zukunft blicken. Hoffentlich.
Das stimmt.
Aber wenn wir schon bei Chicago sind,
ja.
Mach mich.
Ich wollte nur sagen, dass jetzt dadurch auch die Stadionatmosphäre im großen Soldier Field auch dann noch etwas angehoben wird dadurch. Weil, wie man auch bekanntlich in der MLS sehr gut sieht, sind vor allem auch die Latino-Fangruppen sehr stark im Anfeuern. Also fällt mir halt jetzt so auf. Deswegen, ich glaube, da hat Chicago keinen schlechten Move gemacht, die wieder zurückzuholen. Gott sei Dank.
Ja, definitiv nicht. Ich finde es sowieso immer ein bisschen schwieriger, wenn man Supporter-Clubs rausnimmt, weil sie irgendwie also solange du jetzt nicht krass, also was heißt krass, solange du nicht rassistisch bist, solange du nicht homophob bist und solange du dich an so gesellschaftliche Grundregeln hältst, sehe ich da nichts dagegen. Mhm. Und bei Chicago war das damals schon ein bisschen sehr merkwürdig, warum sie ausgerechnet die Latinos da rausgenommen hatten. Die sind jetzt nicht negativer aufgefallen, als es andere mal sind. Aber wenn wir schon bei Chicago sind, können wir uns gerne ein bisschen über das DC United gegen Chicago Spiel unterhalten. Das war ja
deutsche Duell.
Genau, das war das Aufeinandertreffen zwischen Julian Gressel und Fabian Herbers. Herbers war ja zuletzt verletzt, durfte in diesem Spiel jetzt auch mal wieder ein bisschen ran, so circa eine Viertelstunde. Und auch Julian Gressel hat gespielt, aber auch nicht die ganze Zeit, weil der Gute in der 47. Minute schon eine gelbe Karte gesehen hatte wegen Zeitspiel. Und dann in der 78. Minute hat's dann gereicht. Da musste er dann ausgewechselt werden. Ein bisschen die Angst war einfach da, dass er dann am Ende doch irgendwann vom Platz fliegt. Das Spiel endete 1-0 nach einem Treffer bereits in der 7. Minute von Flores. Und statistisch muss man sagen auch an sich durchaus ausgeglichen. Eigentlich mehr oder weniger. Chicago mit relativ viel Ballbesitz. Aber ansonsten war halt das Problem so ein bisschen, dass sie halt vor dem Tor nicht zum Abschluss kamen. Viele Schüsse wurden geblockt von ihnen und wir hatten sie einfach nicht so richtig das Erfolgskonzept, wie sie dann am Ende sich durchsetzen wollen. Von daher hat dann ein Tor aus der 7. Minute gereicht, um das Spiel für DC gewinnen zu lassen.
Ja, die zwei Deutschen standen sich dann auch übrigens eine Viertelstunde gegenüber auf dem Platz, bis dann wieder die Trennung erfolgte. Ja, aber sonst viel mehr gab es eigentlich zu dem Spiel auch nicht zu sagen. Außer, dass Chicago wieder einen denkbar schlechten Start hat. Ich glaube, 5 Spiele, 1 Punkt.
Das sind halt die Auswärtsspiele.
Geht besser, würde ich sagen.
Das ist also, es ist Chicago. Das ist gefühlt einfach seit 15 Jahren so bei diesem Club.
Chicago oder Cincinnati? I see no difference.
Beides mit C.
Das stimmt. Beide gar nicht so weit auseinander. Hm. Beide sehr großen deutschsprachigen Bezug. Hm. Naja. Daniel, hast du ja auch noch ein Spiel?
Ja. Und zwar mache ich jetzt einfach frech mit dem Derby weiter. In welchem Derby natürlich? Ganz klar. Portland gegen Seattle. Ist natürlich eine hitzige Partie. Kennen wir durch die Vergangenheit und auch immer eigentlich relativ ausgeglichen. Die erste Halbzeit war relativ langweilig. Klar, beide Teams hatten Chancen, aber passiert jetzt nicht so das Spektakuläre. Vielmehr in der zweiten Halbzeit, als es dann kurz nach Wien Anpfiff einen Elfmeter gab für Portland. Klar, Elfmeter muss man sich nicht streiten. Und dann hieß es Thiago Valeri gegen Stephen Fry. Der Sieger war Stephen Fry. Man muss dazu sagen, der Elfmeter war jetzt nicht ganz so stark geschossen. Aber kurz darauf schaltete sich der Videoschiedsrichter ein. Scheinbar sind ein paar Spieler, ich weiß gar nicht mehr wer es war, ich meine es war Nuhu, zu früh in die Box gelaufen, weswegen dann der Elfmeter wiederholt wurde. Klar, kann man nichts machen, muss man akzeptieren. Zweiter Versuch, Valeri schießt gegen Pfosten, prallt natürlich ab, er netzt ein, was passiert? Schiedsrichter pfeift ab, indirekter Freistoß Seattle. Wir hatten es ja in der Vergangenheit schon mal. Ich habe auch die Regel schon oft erklärt, und zwar ist es ja eigentlich ganz klassisch eine Doppelberührung. Heißt also, du kannst bei einer Standardsituation nicht zweimal hintereinander den Ball berühren. Heißt zum Beispiel, Einwurf kannst du nicht selber auf dich auflegen. Genauso wenig wie bei einer Ecke oder Freistoß. Es muss jemand dazwischen berühren. Pfosten zählt er nicht. Da Stephen Fry den Ball nicht berührt hat, war es dementsprechend eine Doppelberührung und das hat nicht gezählt. Ja, kurz darauf gab es dann auf der anderen Seite den Strafstoß. So ungefähr so 5-6 Minuten später, Rui Dias wurde zu Fall gebracht, glasklarer Elfmeter auch auf der Seite. Und er hat gezeigt, wie man Elfmeter schießt. Eiskalt verwandelt, stand dann 1-0 im Derby in Portland. Und ja, kurz darauf legten die Sounders nach und zwar kein geringerer als Freddy Montero. Natürlich auch Urgestein in Seattle, Publikumsliebling. War ja lange Zeit bei den Whitecaps, ehe er jetzt in der Saison wieder zurückkehrte. Per Kopf nickte er ein. Stand 2-0. Da kann man sich natürlich eher weniger beschweren. Aber Portland hat euch aufgegeben. Hat sich in der Nachspielzeit nochmal zurückgekämpft mit einem überragenden Freistoß, getreten von, jetzt muss ich kurz spiegeln, wer es war, von Tui Loma. 94. Minute, war aber am Ende nur noch eine kleine Ergebniskosmetik. Weil am Ende hieß es 1-2 und Derby-Sieg für die Sounders. Eine rote Karte gab es in dem Spiel leider keine. Wir hatten ja letzte Woche darüber diskutiert, wie viele Karten denn in diesen Spielen fallen werden. Und vorab der Spoiler, in dem Spiel war es keine.
Okay. So, hast du nicht noch irgendwas Wichtiges vergessen in dem Spiel?
Oder nee, das ist in dem Spiel danach.
Das war erst später. Okay. Ja, dann mache ich hier mal einen kleinen Cliffhanger und ihr hört später, was danach passiert. Im nächsten Seattle-Spiel. Bis gleich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Und da sind wir wieder zurück aus der kleinen Werbeunterbrechung. Und wie kurz davor besprochen, wird jetzt Daniel erzählen, was im zweiten, späteren Seattle-Spiel passiert ist.
Ja, genau. Und zwar war das in der Nacht auf den Donnerstag. Spielten die Sounders erneut zu Gast. Diesmal war es im PayPal Park. Das ist die Heimstätte der San Jose Earthquakes. Unter anderem spielt Florian Jungwirth dort. Und ja, klar, englische Woche ist immer schwierig. Aber dass es so laufen wird, ist hart, sag ich mal. Hart im Sinne von, beziehungsweise darauf komme ich gleich zu sprechen. Erstmal die erste Halbzeit. Begann natürlich einfach furchtbar für die Sounders. Keine 5 Minuten gespielt und schon verletzt sich Jordy Dellen. Muss dann noch raus. Es sah auch bis so aus. Ich habe jetzt noch keine Diagnose von ihm gelesen. Ich meine aber, dass es tatsächlich eine Saison aus sein könnte für ihn. Könnte ich mir. Ich möchte noch keine Prognose abgeben. Kurz darauf ging es weiter. Ungefähr so eine 18. Minute pfiff dann der Unparteiische auf den Punkt oder zeigt auf den Punkt und es gab Elfmeter für San Jose. Handspiel scheinbar vom Verteidiger der Sounders, von Gomez Untrade. Aber nach einer kurzen Überprüfung wurde der Penalty zurückgenommen. Ich muss dazu sagen, ist eine gute Entscheidung, da der Ball direkt auf ihn kam. Also klar, seine Hand war am Körper, aber hey, die Hand war da. Also es war keine Vergrößerung der Körperfläche oder so. Von daher gib mir den Elfmeter auch nicht. Von daher, kein Elfmeter, stand weiter 0-0 und kurz darauf haute aber Christian Holden einen raus. Ich weiß gar nicht mehr, wer vorgelegt hat. Was sogar Jungwirth, da einfach nur den Ball klären wollte, direkt vor die Füße von Christian Holden. Der legt sich einmal auf den linken Schlappen und hämmert das Ding volley unter die Latte. Klar, keine Chance für den Torhüter. Stand 0-1. War dementsprechend auch das Pausenergebnis. Ja, in der zweiten Halbzeit passierte dann zunächst nicht viel. Ich springe jetzt mal in die 78. Minute. Da sah Stephen Fry eine gelbe Karte. Für Zeitspiel. Passiert. Manche ist ja noch in der 49. Minute eine gelbe Karte. Für Kressel zum Beispiel. Dann ging es aber weiter und dann wurde es nicht mehr so schön. Es war schon die Nachspielzeit angebrochen. Gab dann einen Freistoß für San Jose. Der ging auch in die Box rein und Stephen Fry natürlich, Kamikaze, springt da raus. Prallt dabei mit Shane O'Neill zusammen, der gegen sein linkes Bein fliegt. Stephen Fry fällt zu Boden und schreit nur noch. Und ich habe das Video angeschaut. Ihr könnt es auch auf der Seite der MLS nachgucken, aber ich empfehle euch jetzt tatsächlich nichts zu tun, da es sehr weh tat beim Zusehen. Klar, für mich als Sounders-Fan ist es doppelt hart, aber man denkt sich zunächst, dass alles gebrochen, Saison aus, beziehungsweise er ist jetzt nicht mehr der Jüngste mit 36, das ist eigentlich Karriereende. Also Career and Injury, so wie es aussah. Weil er natürlich auch vor Schmerzen geschrien hat und. Alles unschön. Dazu kommt, die Sounders hatten schon 5-mal gewechselt. Heißt also, ein Feldspieler durfte ins Tor. Da hat sich auch einer gefunden, und zwar ist es Alex Roldan. Bruder von Christian Roldan.
Man hat ja genug von diesen Roldans auf dem Platz.
Genau. Deswegen ging er ins Tor, schnappte sich ein Trikot und Torwarthandschuhe und war dann die restlichen 5-6 Minuten im Tor. Hat es auch gut gemacht, hat auch ein paar Dinger gehalten, rausgeholt und so weiter. War auch schön anzusehen. Und am Ende wurde er und sein Bruder, also Christian und Alex, die Spieler des Tages. Ist natürlich eine nette Geste für beide. Stephen Fry, die Verletzung sah schlimmer aus, als sie tatsächlich ist. Er wird jetzt vermutlich 8 Spiele ausfallen. Es war auch hart, dass ein Drittel der Saison ist. Ein Viertel der Saison.
Aber man hat ja immer noch Spencer Ritchie,
Gott sei Dank. Aber wir haben Spencer Ritchie und oder Cleveland. Wir sind verloren. Nein, keine Frage. Sie sind beide Ersatzhüter, beide haben die Chance verdient und egal, wer diesen Job macht, er wird ihn mindestens genauso gut machen wie Stephen Fry. Zumal in 2 Jahren, denke ich, wird er ähnlich mit zwischen Pfosten stehen, weil wie gesagt, er ist nicht mehr der Jüngste. Aber am Ende hieß es dann 0-1 für die Sounders. Weiterhin ungeschlagen. Jetzt geht's gegen Los Angeles FC. Wird sich zeigen. Habt ihr noch was zu dem Spiel?
Ja, zu Jordy Dellen. Es ist ein Kreuzbandriss. Das heißt, bei ihm wird es tatsächlich einige Monate dauern, bis man ihn wiedersehen wird. Und was mir bei Stephen Fry aufgefallen ist, ich spreche ihn übrigens immer bewusst deutsch aus, weil er ja Schweizer ist, auch wenn er mittlerweile die amerikanische Staatsbürgerschaft hat. Ich fand tatsächlich ziemlich beeindruckend, dass er anschließend noch alleine vom Feld gegangen ist. Also hinter ihm lief so ein Männchen herum, was die ganze Zeit die Bank sozusagen zu transportiert mit sich trug. Aber er selbst hat es durchgezogen und ist dann noch mit Stützen selbst vom Platz gegangen.
Was mir dabei aufgefallen ist, jetzt wo du es erwähnst, ich kenne zwar jetzt den Kontext nicht genau, aber es gab Pfiffe von den Tribünen, als er vom Feld gegangen ist. Ich weiß nicht, ob sie gegen ihn waren oder gegen sonst irgendwas, aber ich fand es traurig. Weil, wie gesagt, Stephen Fry ist ja der letzte Mensch, der wenigen Spieler in der MLS, die wirklich sehr geschätzt sind von allen Menschen eigentlich. Da natürlich ein fairer Sportsmann ist. Und ihn dann so auszupfeifen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es gegen ihn ging oder gegen dieses Zeitspiel, gegen diese Dauer, weiß ich nicht. Aber allgemein auszupfeifen ist unsportlich von San Jose oder von den Fans.
Okay, dann noch ein kleiner, vielleicht spannender Nebenfakt. Wenn wir hier die Aufnahme aufnehmen, spielt gerade der New York City FC gegen Toronto FC. Gerade ist die 10. Minute. Falls noch ein Tor fallen sollte, werdet ihr es hier mehr oder weniger live hören. So, und ja, da wir ja gerade, oder beziehungsweise ich gerade diskutiert habe, wer da im Sturm spielt bei Toronto, Amas hat jetzt Akinola in die Spitze gestellt und Altidor spielt auf der 10. Sehr interessante Wahl. Mal gucken. So, dann geht's weiter mit Kansas gegen Houston. Das ist ein Spiel, das habe ich mir mehr oder weniger zufällig angeguckt. Denn ich bin irgendwann mitten in der Nacht aufgewacht und dann schaue ich auf mein Handy und dann lief gerade dieses Spiel. Es war, glaube ich, die 35. Minute. Da habe ich gedacht, ach, scheiß drauf, das schaue ich mir jetzt an, wenn ich schon wach bin. Glück habe ich Kansas leider nicht gebracht, denn Houston gewann 1-0. Urruti schoss das Tor in der 56. Minute. Im Großen und Ganzen war es ein ausgeglichenes Spiel. Kansas war aber leicht das stärkere Team, fand ich. Vor allem in den Schüssen, man hatte 16-5 Schüsse. Man war klar das angriffsfreudigere Team. Im Ballbesitz hat sich dann ein bisschen ausgeglichen, aber Houston hat eher defensiver gespielt. Kansas wollte am Schluss auch echt noch den Sieg. Hat leider nicht mehr gereicht gegen Houston. Ist auch sehr schade, weil die Texaner, das ist eigentlich ein Team, das solltest du besiegen können. Die sind jetzt nicht so richtig gut drauf. Schmerzt ein bisschen die Niederlage, finde ich. Aber gut, damit muss man umgehen können. Eine positive Nachricht ist auch noch, dass der Academy-Stürmer Harris sein MLS-Debüt gab für Kansas. Kam eben aus der eigenen Academy, hat letztes Jahr in der USL Championship sehr starke Stats gehabt. Und dürfte jetzt auch im Profiteam debütieren. Und ich hoffe, dass da mal ein großer, guter Stürmer rauskommt. Ja, ob er groß wird, weiß ich nicht. Er ist ziemlich klein, aber das sei mal drauf hingestellt. Dann, Daniel, du hast auch noch etwas zu einem Team aus Florida. Und es ist nicht Miami. Was ist da los?
Ja, und zwar ist Orlando. Da hat der Besitzer bekannt gegeben, dass das Franchise verkauft wird.
Du meinst diese verdammten Römer?
Danke. Diese verdammten Römer.
Diese verdammten Römer.
Nein, echt. Also Orlando spielt eine super Saison. Im vergangenen Jahr auch dieses Comeback-Turnier war natürlich eine klasse Leistung. In dem Jahr macht sie es eigentlich auch bislang ziemlich gut. Und dann kommt die Meldung, dass sie verkauft werden. Ich weiß nicht, warum sie verkauft werden. Ich habe mich nicht darin richtig eingelesen, aber ich finde es so komisch irgendwie. Du hast 5 Jahre lang sechs Jahre lang dein Team als Owner. Es läuft nicht und jetzt läuft's. Jetzt hast du keine Lust mehr drauf. Verstehe ich nicht. Versteht ihr das?
Nein.
Nee.
Aber.
Okay, so schon mal zu dritt.
Also. Weiß ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt vorher auch nie groß viel von dem bis dato Besitzer tatsächlich mitbekommen. Vielleicht sind da jetzt auch finanzielle Gründe mit dabei. Das kann sein, dass zum einen vielleicht das Team zu teuer ist mittlerweile. Vielleicht ist er bisher nicht so gut durch die Corona-Krise gekommen oder einfach vielleicht ist ihm sehr viel Geld geboten worden. Das sind ja alles Gründe, die wir nicht wissen. Aber um diesen Römerwitz mal noch kurz zu erklären, der derzeitige Whatever-Owner heißt Flavio Augusto da Silva. Und das ist einfach, also ist ein sehr, sehr interessanter Name. So viel kann man schon mal sagen.
Wieso habe ich jetzt einen Ohrwurm von Genghis Khan Rom? Verdammt.
Ich dachte, jetzt kommt der Owner heißt Julius Caesar.
Dann zu dem Thema sonst nichts mehr, oder?
Wir warten ab, was passiert. Nö. Wie sich's entwickelt.
Wir warten ab, was passiert, ja. Dann schauen wir mal. Und was auch noch vielleicht ganz interessant ist für alle Trikotsammler da draußen, die MLS hat jetzt die Pre-Match Bright Jerseys wieder herausgebracht, was es ja jede Saison gibt. Dieses Mal ein ganz interessantes Design im Farbenverlauf. Also es fängt orange an und geht ins gelbliche, grünliche, ins wieder leicht orange, rosé-mäßige und endet dann in rosa. Sieht eigentlich ganz nett aus, finde ich. Ist auf alle Fälle eine Kaufempfehlung wert, wenn ihr gerne Trikots sammelt, von eurem Team einfach dieses Jersey holen und dann habt ihr was Cooles in eurer Sammlung. Oder auch nicht Sammlung. Auf alle Fälle habt ihr meiner Meinung nach ein recht schickes Jersey. So.
Findet ihr das schöner als das vor 2 Jahren, was wir haben? Also,
ist das echt schon 2 Jahre her?
Ja.
Krass.
Also ich persönlich finde es schöner.
Nee, ich finde das von vor 2 Jahren schöner, auch wenn ich das ja auch schön finde.
Beide haben ihren Reiz, definitiv, aber ich muss sagen, dass ich das diesjährige schöner finde.
Dann Anne, da du verloren hast, darfst du noch etwas über den erspare ich. Sag was über das Cargo-Gate.
Genau, Cargo-Gate ist back. Es gibt neue Infos. Gar nicht so viel. Nochmal ganz kurz als Rückfassung für diejenigen, die es nicht so verfolgt haben. Kako ist eigentlich ein Spieler von den New York Red Bulls, der seit mehreren Jahren immer wieder eigentlich wechseln wollte zu einem anderen Team, aber die Red Bulls ihn gerne behalten wollten. Und er hätte nach Ansicht der Red Bulls und der MLS einen Vertrag bis zum 31.12.2021. Kako und sein Betreuer sagen, er hatte einen Vertrag bis 30.12.2020. Daraufhin ist er nach Saudi-Arabien gewechselt, spielt dort mittlerweile auch sehr regelmäßig. Und jetzt hatte dann zuletzt, das war ja der letzte Stand, wurde dann tatsächlich gerichtlich festgestellt, dass die New York Red Bulls Recht haben und dass sie jetzt an der Entscheidung sind, wie vorgegangen wird. Und die Entscheidung hat in dem Fall wurde zusammen in Kooperation natürlich mit der MLS getroffen. Die Entscheidung lautet, er soll zurück nach New York kommen. Ob das tatsächlich passiert, das weiß noch niemand, aber die MLS will, dass er zurückkommt. Und dadurch, dass er aber gerade noch immer wieder in Saudi-Arabien spielt, könnte das nochmal sehr interessant werden. Das ist auf jeden Fall immer wieder eine Popcorn-Stimmung.
Wie alt ist das Urteil?
Das Urteil ist ja jetzt schon wieder ein paar Wochen her und dass die MLS sozusagen verkündet hat, dass sie ihn haben wollen, ist jetzt 2 Tage, glaube ich, her. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass er kommen wird.
Aber die Frage ist jetzt aber, dadurch, dass er offiziell Spieler von den New York Red Bulls ist, können wiederum die anderen Vereine, gegen die er ja gespielt hat, klagen, weil er ja nicht spielberechtigt war.
Genau, ein Team hat das wohl auch schon gemacht, da weiß ich nur leider nicht, wie es dann letztendlich ausgegangen ist. Aber dadurch, dass sein Team in Saudi-Arabien ihn ja weiter einsetzt, gehen sie da offensichtlich das Risiko. Es ist ein bisschen absurd, dass sowas überhaupt passieren kann, ist wahnsinnig absurd. Und dass ein Team einen solchen Spieler dann immer wieder weiter einsetzt, ist genauso merkwürdig. Aber offensichtlich ist es ihnen egal. Ich habe aber noch eine ganz andere positive Nachricht, die nichts mit dem Cargo-Geld zu tun hat, damit wir hier positiv abschließen. Weil Minnesota hat sein erstes Spiel in dieser Saison gewonnen. Das dürfen wir nicht so vernachlässigen, nachdem wir zuletzt über Minnesota gemeckert hatten.
Ja, ich lösche jetzt hier meinen 10-seitigen Hate-Speech-Bericht. So. Ich habe verstanden.
Sie haben 1-0 zu Hause gegen Vancouver gewonnen, nach einem Tor in der 72. Minute von Ramon Abila. Vorlage war von Robin Lott. Und ja, erster Sieg, die ersten drei Punkte.
Und gerade vor dem Spieltag habe ich Robin Lott aus meinem Team raus. Ich nehme immer die Spiele raus, die danach gut sind.
Denk mal darüber nach.
Ja, ich glaube, ich lasse einfach mein Team bis zu Ende der Saison einfach gleich. Ich werde da nie wieder was ändern.
Oder du nimmst nur noch Spieler rein, die du nicht leiden kannst.
auch eine Option. Aber das werde ich nicht tun. So, sonst noch was zu MLS? Ich glaube, da sind wir jetzt durch soweit mit allen Themen. Ja, gut, ich höre keinen Widerspruch. Dann möchte ich persönlich zum Abschluss nochmal kurz Werbung in meiner eigenen Sache machen, denn ich war am Montag zu Gast in einem anderen Podcast, nämlich Rund um den Brustring, ein VfB Stuttgart Podcast. Da ja letzte Woche der FC Augsburg, also mein Lieblingsteam in der Bundesliga, gegen den VfB Stuttgart gespielt hat, war ich dann im Podcast eben zu Gast und durfte das Spiel aus FCA-Sicht ein bisschen beschreiben, erklären. Falls ihr gern Podcast hört oder vielleicht auch VfB oder FCA-Fans seid, hört mal gern rein, lasst nette Grüße da und habt Spaß beim Hören. Sowie natürlich bei unserer genialen Podcast-Serie. Sonst schaut noch bei uns auf Twitter, bei MLS Supporters Germany oder Box2Box vorbei, bei Facebook US Soccer News oder Instagram MLS Supporters Germany.
Kommt in unseren Discord-Channel. Wir sind ja bei den Spielen natürlich immer brav dabei.
Natürlich.
Ja, zum Beispiel jetzt.
Ja, wir werden gleich rüber switchen und dann gemeinsam die Spiele schauen.
Die Links zu den ganzen Sachen sind natürlich dann wie immer in der Videobeschreibung unten. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.
Bye, bye.
Tschüss.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.